Reisen.
Und da nehme ich Sie heute mit nach Israel und in den Libanon. Zwei Länder, die vom Orient, aber gleichzeitig auch vom Westen geprägt sind und die ihr Leben an ihrer vielfältigen Geschichte und an der politischen Gegenwart ausrichten. Wir begeben uns in den Nahen Osten und besuchen beeindruckende Orte in der sogenannten Schweiz des Nahen Ostens. Gleich lernen wir aber erstmal den wohl bekanntesten Dichter aus dem Libanon kennen, Khalil Gibran. Mein Name ist Theresa Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Wer sich vor einer Reise in den Libanon über sein Reiseziel informiert, kommt um ihn kaum herum. Khalil Gibran. Er ist hierzulande wohl der berühmteste Dichter aus dem Libanon. Sein Buch Der Prophet ist weltweit bekannt und seine Werke sind auch heute noch angesichts der vielen Krisen und Kriege von großer Bedeutung.
Euer Freund ist die Antwort auf eure Nöte. Er ist das Feld, das ihr mit Liebe besät und mit Dankbarkeit erntet. Und er ist euer Tisch und euer Herd, denn ihr kommt zu ihm mit eurem Hunger und ihr sucht euren Frieden bei ihm. Wenn euer Freund frei heraus spricht, fürchtet ihr weder das Nein in euren Gedanken, noch haltet ihr mit dem Ja zurück. Und wenn er schweigt, hört euer Herz nicht auf, dem Seinen zu lauschen. Denn in der Freundschaft werden alle Gedanken, alle Wünsche, alle Erwartungen ohne Worte geboren und geteilt, mit Freude, die keinen Beifall braucht.
Ein Auszug aus einem Gedicht über die Freundschaft von Khalil Gibran. Gleich mehr über den bekannten Dichter hier in Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Khalil Gibran, groß geworden ist der Dichter, Maler und Philosoph im Kadischatal, dem heiligen Tal der Maroniten, einer der ältesten Religionsgemeinschaften im Libanon. Hoch oben auf fast 2000 Meter Höhe liegt sein Heimatdorf Bescharé. Dort verbrachte er seine Kindheit. Als die Familie dann aber in finanzielle Not geriet, wanderte Gibran mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Amerika aus. Bis zu seinem Tod 1931 lebte er in New York. In sein Dorf kehrte nur sein Leichnam zurück, der in einem Kloster beigesetzt wurde. Und dieses Kloster wurde umgebaut zu einem Museum.
Von Tripoli aus vom Mittelmeer geht es hoch hinauf in die Hänge des Libanongebirges in das Kadischatal. Eigentlich eine tiefe Schlucht mit Verwerfungen und Höhlen, die Straße führt deshalb oben an den Hängen lang, dort wo schmale Plateaus eine Besiedlung und Landwirtschaft erlauben. Die roten Dächer der kleinen Häuser leuchten, die Weinlauben davor spenden Schatten. In der Schlucht unten schmiegen sich die Einsiedeleien und Klöster an den Felsen und in den Felsen. Über Jahrhunderte war das Tal Fluchtort der Maroniten.
Der beginnende Frühling zeigt sich im Gelb des Ginsters, im perlmuttenen Rosa der Akelei, im zinnoberrot gerändeten Rosa der wilden Rosen. Die ziselierten Blätter der orientalischen Platanen rauschen in der Brise, die aromatische Düfte verströmt aus Thymian, Pfefferminze und Salbei, sodass man sich in die Provence versetzt fühlt. Die Olivenbäume und die Weinreben, Korn und Frühobst bilden Oasen in dieser felsigen Landschaft,
schreibt der Gibran-Biograf Jean-Pierre Dardat über das Kadischatal. Hoch oben dann, dort wo die Schlucht beginnt bzw. endet, liegt das Dorf Bescharé, gesäumt von den schneebedeckten Hängen des Libanongebirges. Es ist der höchste Ort, der östlichste Ort im Libanongebirge. Hier scheint frühmorgens zuallererst die Sonne. Das Wasser zahlreicher Quellen stürzt in die Schlucht und am Ostrande des Dorfes liegt das Kloster Mar Sarkis. Im Jahre 1882 schreibt die Gräfin Davieux de Puylan:
Das Kloster und die Kapelle sind ganz in den Felsen gehauen. Es ist eine weiträumige Grotte, die in zwei Etagen aufgeteilt ist. Eine von zahlreichen Fenstern durchlöcherte Mauer schließt sie ab. Der Karmeliterbruder Miguel ist der einzige Arzt in der ganzen Region. Seiner Frömmigkeit und seines Arbeitseifers wegen wird er sehr verehrt.
Ein Jahr später, 1883, wird Khalil Gibran in seiner Heimatsprache Khalil Gibran geboren. Ein Einzelgänger, ein Kind mit Talent zum Schreiben und zum Malen. Einzelne Menschen des Dorfes wie seine Mutter fördern ihn. Das Kloster Mark Sarkis wird zu einem Lieblingsort des Kindes Khalil Gibran. Und 4 Jahrzehnte später, nach seinem langen, selbstgewählten Exil in den USA, nach seiner Karriere als Schriftsteller und Maler, findet er hier in diesem Kloster seine letzte Ruhestätte. Verwandte kaufen dem Karmelitenorden das Kloster ab, später wird es zu einem Museum. Schmale Gänge und Räume im ockerfarbenen Fels, hineingehauene Treppen, die hinabführen, und immer wieder kleine Brunnen, das ist das Gibran-Museum. Gibrans Möbel aus New York sind ausgestellt, seine Bücher, vor allem aber seine Bilder. Gibran war auch Maler, er ist aber keiner Schule, keinem Zeittrend zuzuordnen. Er schuf seine eigene Bilderwelt, malte seine Lebensphilosophie. Es sind mystische Bilder, meist nackte Menschen in einer archaischen Landschaft, die Gibrans Philosophie ausdrücken sollen. Liebe, Ehe, Gebet, Tod, Themen, die Gibran in seinem Buch Der Prophet aufgreift und ebenso in seinen Bildern ausdrückt. Und es sind Zeichnungen von vertrauten Menschen wie Mary Haskell, seine langjährige Weggefährtin, zu sehen.
Das ist von, vom Gesicht Mary Haskell, wie sie aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven. Ja?
Die Führerin Françoise Hebeya, selbst Maronitin, führt stolz durch das Gibran-Museum. Draußen der Weg hinauf zum Museum im graugelben Ton der Felsen ist neu gelegt. Und dort außen im hellen Tageslicht ist ein Spruch von Gibran in Stein gehauen, der von seinem politischen Engagement erzählt, das ein Grund war für sein Exil.
Sie sagen mir, wenn du einen Sklaven siehst, der schläft, dann weck ihn nicht, vielleicht träumt er von seiner Freiheit. Ich aber sage, wenn du einen Sklaven siehst, der schläft, dann weck ihn und sprich mit ihm über die Freiheit.
Die Freiheit, ein wichtiges Thema des Dichters Khalil Gibran. Stefan Quielitz war im libanesischen Kadischatal unterwegs und gleich verweilen wir noch ein bisschen dort und schauen uns mal das Antoniuskloster genauer an. Sie hören Domradio Reisen und wir sind heute zu Gast im Nahen Osten, genauer gesagt im Libanon, was im Altsyrischen ja so viel bedeutet wie weiß. Gemeint sind damit die schneebedeckten Gipfel des Libanongebirges. Dort oben in fast 2000 Meter Höhe, da liegt auch der Geburtsort von Khalil Gibran im Kadischatal. Und da befindet sich auch die Heimat der Maroniten. Das ist eine der ältesten Religionsgemeinschaften im Libanon. Die wilde Felslandschaft in diesem Tal, die birgt zahlreiche Höhlen und Grotten, von denen einige zu Klöstern ausgebaut wurden. So auch das Antoniuskloster.
Die Sonne versinkt über dem Kadischatal. Der ohnehin schon rot-gelbe Fels leuchtet warm. Quellwasser stürzt zwischen den Obstwiesen hinab in die Schlucht. Wie die zahlreichen Einsiedeleien und Klöster im ganzen Tal schmiegt sich auch das Antoniuskloster in fast 1000 Meter Höhe eng an den Fels dieses Seitentales. Nur eine schmale Serpentine führt dorthin. Die Kirche des Klosters ist nur zur Talseite hin gemauert. Der Innenraum ist eine natürliche Felsengrotte. Françoise, unsere Führerin, erzählt von den Ursprüngen des Klosters. Im 4. Jahrhundert soll der heilige Antonius selbst hier vorbeigekommen sein. Wahrscheinlich aber waren es seine Schüler. Das Kloster wurde dann im Mittelalter zum Zentrum der Einsiedeleien ringsum. Direkt neben dem Kloster geht es hinein in die Grotte des heiligen Antonius. In dieser Höhle lebten schon in frühester Zeit Mönche. Im Volksmund wird sie die Höhle der Verrückten genannt. Die Bewohner des Kadischatales, so erzählt Françoise, brachten hierhin die Geisteskranken. Sie ketteten sie an und beteten um Heilung. Überliefert ist, dass viele Kranke hier vor dem Altar der Grotte ruhiger wurden. An der Seite, auf einem Fels der Grotte, ist zahlreiches Kochgeschirr hingestellt. Frauen beteten hier um Schwangerschaft und versprachen eine christliche Erziehung. Im 16. Jahrhundert wurde das Antoniuskloster zum kulturellen Zentrum für den ganzen Libanon. Die erste Druckerpresse wurde hier, versteckt vor den Osmanen, aufgestellt. Eine Ausstellung im Museum des Klosters erzählt davon. Als der Dichter Khalil Gibran im Kadischatal zur Schule ging, lernte er aus religiösen Fibeln, die im Kloster des heiligen Antonius gedruckt wurden.
Wenn du liebst, so sage nicht, Gott ist in meinem Herzen. Sag lieber, ich bin in Gottes Herzen. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Doch so du liebst und noch Wünsche haben musst, so seien dies deine Wünsche. Zu schmelzen und zu werden wie ein fließender Bach, der sein Lied der Nacht singt.
Ein Zitat von Khalil Gibran. Domradio ist unterwegs im Kadischatal, im heiligen Tal des Libanon. Stefan Quielitz war für uns dort und gleich geht es dann in das facettenreiche Nachbarland Israel. Und wir sind heute unterwegs im Nahen Osten. Wir verlassen jetzt den Libanon und gehen Richtung Süden nach Israel. Im Herzen des Landes, eingebettet in die Berge von Judäa, liegt Jerusalem. Die alten Steine der Stadt sind durchtränkt von einer Jahrtausend Jahre langen Geschichte. Die religiösen Heiligtümer und die Orte des Gebets haben große Bedeutung für Juden, Christen und Muslime. Im jüdischen Talmud heißt es:
Zehn Maß Schönheit kamen in die Welt. Jerusalem nahm neun und der Rest der Welt bekam eines.
Tatsächlich gehört Jerusalem für viele zu einer der spannendsten Städte des Nahen Ostens. Nicht zuletzt deswegen laden wir Sie jetzt auf eine Reise dorthin ein. Mein Name ist Theresa Meyer und ich bin für heute Ihre Reisebegleitung. Israel ist eines der beliebtesten Reiseländer von Touristen, die den Nahen Osten kennenlernen wollen. Denn dort kann man die Originalschauplätze der biblischen Geschichte einmal hautnah erleben. Aber immer wieder hört man auch von terroristischen Anschlägen in dem Land, in dem vor 10 Jahren der einmonatige Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah begann. Seither ist die Gemengelage dort noch unübersichtlicher als zuvor. Wie die Situation ganz aktuell ist und wie empfehlenswert Israel gerade als Urlaubsziel ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Israel-Korrespondenten Ulrich Sam. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Sam, inwiefern merkt man denn noch den Einfluss des Krieges in Israels Alltag? Wie formt er das israelische Bewusstsein?
Also es gibt immer wieder mal Zwischenfälle, nennen wir das mal ganz neutral. Im Norden Israels, in Galiläa, herrscht seit dem von Ihnen erwähnten Libanonkrieg eigentlich die absolute Ruhe. Man hört gelegentlich Explosionen in Syrien, wenn man auf die Golanhöhen fährt, aber im Grunde genommen hält die Ruhe an der Grenze an. Das Gleiche gilt für die Grenze zum Gazastreifen. Da hat es ja im Jahr 2014 einen Krieg gegeben. Aber auch da herrscht Ruhe seitdem. Sonst im Land, man sieht viel Polizei, man sieht Grenzschützer, die sehen aus wie Soldaten, sind aber nicht wirklich Soldaten. Und es gibt die Sperrmauer, das ist eine Mauer entlang der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland, um die Menschen zu zwingen, durch Kontrollen zu gehen, wenn man nach Israel reinfährt oder in die besetzten Gebiete fährt. Das dient dazu, Terror zu verhindern.
Gibt es denn auch Orte, die man als Tourist besser nicht bereisen sollte?
Es gibt eigentlich keinen Ort hier im Land, wo ich sagen würde, da unbedingt auf keinen Fall hinfahren. Vielleicht doch Gazastreifen ist wohl nicht allzu sehr zu empfehlen, aber Touristen können da ohnehin nicht hin. Aber alles andere ist im Augenblick zumindest sehr gesichert. Sicherer vielleicht sogar als Deutschland an gewissen Orten. Und ich kann es nur empfehlen, Israel ist ein unglaublich tolles Land.
In dem Sie auch schon lange leben. Darum meine Frage jetzt, wie sicher ist gerade jetzt ein Urlaub in Israel?
Also ich halte einen Urlaub in Eilat oder an der Küste bei Tel Aviv oder in Ashkelon, wenn man unbedingt baden will, ins Meer gehen will, halte ich für absolut unproblematisch und sehr angenehm, sehr aufregend. mit wunderbaren Restaurants und Bars und Nachtleben und alles, was man sich so denken kann. Und dann gibt es natürlich die Pilger und die wollen die heiligen Stätten besuchen. Und da gibt es in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten mehr als genug zu sehen. Aber es gibt zwei kleine Probleme, die ich hier vielleicht aufwerfen will. Mhm. In Bethlehem wird zurzeit die Geburtskirche, also da, wo die Krippe Jesu gestanden hat, die wird gerade renoviert. Und die ist deswegen eine riesige Enttäuschung. Denn die wunderbaren bemalten Säulen in der großen Basilika und überhaupt diese ganze Kirche, das ganze Kirchengebäude, ist völlig eingerüstet. Man kann nichts sehen und ich kann im Augenblick von einem Besuch in der Geburtsbasilika in Bethlehem dringend abraten. Und ein ähnliches Problem gibt es in der Grabeskirche, das ist die andere wichtigste heilige Stätte. Mhm. Da ist das Grab Jesu eingerüstet.
Auch wenn diese Stätten jetzt nicht in der Form zugänglich sind, hat Israel ja auch neben den geschichtlichen Aspekten viel zu bieten. Muss ich dann also jetzt in die Stadt Tel Aviv reisen zum Beispiel, um das moderne israelische Leben mitzubekommen?
Och, da brauchen Sie nicht bis nach Tel Aviv gehen, das können Sie genauso gut in Jerusalem erleben. Da gibt es ja auch alle möglichen Viertel, es gibt hier wunderschöne Museen, das Israel-Museum, das Bibellandmuseum, wo Sie von der modernen Kunst bis zur Archäologie alles vorfinden können. Und auch in Jerusalem zum Beispiel gibt es Nachtleben. Es gab Zeiten, da hieß es, die Jugend von Tel Aviv fährt abends nach Tel Aviv und da haben die extra Buslinien eingerichtet. Also es ist alles darauf angelegt, dass man hier wirklich einen sehr schönen, sehr aufregenden und sehr angenehmen Urlaub verbringen kann. Und wissen Sie, was mich immer wieder begeistert, Sie können ja gewisse Viertel besuchen und dann gehen Sie vom Mittelalter auf der einen Straßenseite in die Neuzeit auf die andere Straßenseite und dann gehen Sie wieder eine Straße weiter und dann sind Sie im 15. Jahrhundert, die Menschen sind ulkig gekleidet und dieses Nebeneinander dieser verschiedenen Kulturen ist etwas, was man, glaube ich, in der Form auf so knappem Raum sonst nirgendwo sieht.
Also man kann auf eine richtige Zeitreise durch die verschiedenen Epochen in Israel gehen. Das sagt der Israel-Korrespondent Ulrich Sam. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und auch wir werden uns gleich auf eine Reise durch Israel begeben. Genauer gesagt auf eine musikalische Reise, auf die uns die Schlagersängerin Dalia Lavi mitnimmt. Mein Name ist Theresa Mayer. Schön, dass Sie mit mir reisen. Heute gehen wir mit der Sehnsucht Jerusalem von Dalia Lavi in die Geschichtsbücher. Die Sängerin kam vor 7 Jahren noch einmal zurück auf die Bühne, um sich von ihren Fans mit einer CD und einer Konzerttournee zu verabschieden. Jetzt mittlerweile ist sie 73 Jahre alt und wohnt in den USA. Die Schlagersängerin ist so vor allem in den 70er Jahren in Deutschland berühmt geworden. Ihr größter Hit war Oh, wann kommst du? Mehr zu Dalia Lavi und unserem heutigen Sehnsuchtslied kommt von Daniel Hauser.
Sie ist in einer kleinen Siedlung in der Nähe der Stadt Haifa geboren, im späteren Israel. Schwäbischstämmige Juden hatten sich dort gesammelt auf der Flucht vor dem Holocaust. Darunter ihre deutsche Mutter und ihr russischer Vater. Dalia Lavis großer Traum war es, Balletttänzerin zu werden. Der Schauspieler Kirk Douglas ermöglichte ihr eine ebensolche Ausbildung an der schwedischen Oper, aber die konnte sie nie beenden, weil sie zu schnell groß wurde, größer als die männlichen Tanzpartner. Das ging so nicht. Stattdessen absolvierte sie ihren Wehrdienst und wurde im Anschluss daran Model. 1960 ging es dann zum Film, eine deutsch-israelische Koproduktion über den Fund biblischer Schriftrollen in der Wüste. In den Folgejahren spielte Dalia Lavi an der Seite vieler Berühmtheiten, Lex Barker, Kurt Jürgens, Dean Martin zum Beispiel. Der große Durchbruch blieb dennoch aus und so versuchte sie sich mit einer Gesangskarriere. Ein deutscher Produzent verschaffte ihr Anfang der 70er Jahre eine Reihe von Hits, einer davon Jerusalem. »Du wirst den Frieden sehen«, bedeutet der Name der heiligen Stadt. In Dalia Lavis Lied klingt diese Sehnsucht an.
Sie hören Domradio Reisen.
Haifa, das ist eine Hafenstadt im Norden Israels. Die Stadt mit rund 270.000 Einwohnern ist vor allem für eines bekannt: die hängenden Gärten der Bahai. Jedes Jahr kommen hunderttausende Touristen und Pilgergruppen, um sich genau diese Gartenanlage mit dem Tempel der Bahai, dem geistigen Zentrum ihrer Religion, anzuschauen. Melanie Wielands berichtet über den beeindruckenden Schrein und die ebenso imposante Gartenanlage mitten im Stadtzentrum von Haifa.
Das Meer glitzert im Sonnenschein, die bunten Falladekräne ragen wie schmale Türme aus der Hafenbucht. Vom Berg Karmel aus gibt es freie Sicht auf das geschäftige Treiben am Meer. Etwa 250 Meter über dem Geschehen ragt der Tempel der Bahai als Wahrzeichen der Stadt in den Himmel. Vögel zwitschern, Bachläufe plätschern. Die Tempelanlage ist eine Ruheoase im hektischen Treiben mitten im Zentrum von Haifa. Am Eingangstor der Gärten empfängt Rob Weinberg die Besucher. Er ist Pressesprecher des Weltheiligtums der Bahai.
This building here, the beautiful white building with a gold dome, is the tomb of the Bab.
Das schöne weiße Gebäude hier mit goldener Kuppel, das ist der Schrein des Bab, in dem seine sterblichen Überreste beerdigt wurden im Jahr 1909. Darum ist dies einer der heiligsten Orte für die Bahai. Und einmal quer über die Bucht dort drüben liegt der Ort Akko. Dort steht der Schrein von Baha'u'llah. Er ist der Begründer des Bahai-Glaubens. Sein Kommen hatte der Bab zuvor vorausgesagt.
Der steile Berg am Rande der Hafenstadt wurde von Baha'u'llah, dem Religionsstifter der Bahai, selbst ausgesucht. Weil er als Jünger des Bab lange Jahre verbannt und inhaftiert wurde, sehnte er sich nach etwas Grünem, nach einem Stück Natur. Er beauftragte seinen Sohn Abdul Baha, einen Garten für ihn zu schaffen.
Und damals bat er seinen Sohn, dass der Leichnam des Bab hier beerdigt wird. Und er entschied, dass dieser Ort das Zentrum seines Glaubens wird. Baha'u'llah machte diesen Garten zum spirituellen und administrativen Mittelpunkt seiner Religion.
Mehrfach besuchte Baha'u'llah nach seiner Haft in der nahegelegenen Stadt Akko die Gärten. Schon damals waren diese reich an heimischer Vegetation. Heute erblühen auf den 18 groß angelegten Terrassen nicht nur im Frühjahr heimische Bäume und wildwachsende Blumen. Palmen und akkurat geschnittene Rasenflächen säumen die etwa 1 Kilometer lange Gartenanlage.
The message of Baha'u'llah is a message about beauty and it's a message about bringing unity and peace and harmony to the world.
Die Botschaft von Baha'u'llah ist die Botschaft von Schönheit und von Einheit, Frieden und Harmonie für die Welt. Darum ist dieser Garten hier einerseits ein Platz, um die Menschen auf den Besuch des Schreins vorzubereiten. Andererseits ist dieser Garten auch ein Symbol für die Veränderungen, die sich die Baha'is für die Erde wünschen, Schönheit und Perfektion.
Dass die Schönheit und Perfektion des Gartens jederzeit zur Geltung kommt, dafür ist in diesem Frühjahr auch Aaron zuständig. Der 20-Jährige ist Baha'i und arbeitet als Freiwilliger in Haifa. Gemeinsam mit anderen Gläubigen verrichtet er ein Jahr lang für Kost und Logis hier seinen Dienst. Auf diese Weise wollte er, so erzählt der hochgewachsene Hesse, sich und seinem Glauben etwas näher kommen. Seit fast 12 Monaten ist er nun vor Ort und hat seinen Traum erfüllt, sagt er.
Ich bin sehr motiviert und auch inspiriert und nehme so viel Energie mit aus dem Jahr hier, um nach Deutschland zu kommen, mich ein bisschen mehr auch im Gemeindeleben wieder einzubringen. Die Aktivitäten, die in der ganzen Welt stattfinden, die finden auch teilweise hier am Bahai-Weltzentrum statt. Und da habe ich auch dran teilgenommen und dann will ich nach Deutschland zurückgehen und das in die Gemeinde einbringen und mit mehr Menschen einfach die Botschaft Baha'u'llahs teilen.
Heute jätet Aaron kein Unkraut, sondern begleitet die Besucher in das größte Heiligtum des Gartens, den Schrein. Vor dem imposanten Tempel ziehen die Gläubigen ihre Schuhe aus und betreten lautlos das Innere des Gebäudes. Auch Rob Weinberg ist dabei und beschreibt das Interieur des Tempels.
Innen ist der Schrein sehr schlicht ausgestattet, mit Teppichen, Kerzenleuchtern, Vasen und frischen Blumen. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Gläubigen zur Ruhe finden können, um zu beten und über ihr Leben zu reflektieren. Hier geht es nur um das Heiligtum. Man muss keinen Eintritt zahlen. Und wer eine Postkarte oder ein Andenken kaufen will, muss woanders suchen gehen.
Keine Imbissbuden, keine Souvenirläden, aber viele Besucher jährlich. Etwa 900.000 Touristen streifen pro Jahr durch die hängenden Gärten. Hinzu kommen etwa 8.000 Gläubige aus aller Welt, die meist in Gruppen nach Haifa pilgern. Die Warteliste, so erzählt Weinberg, ist lang. Nicht wenige müssen bis zu 3 Jahren sich gedulden, um die 9-tägige Pilgerreise antreten zu können. Mindestens einmal in seinem Leben sollte ein Bahai sich auf den Weg gemacht haben, nicht nur aus religiösem Pflichtbewusstsein, meint Weinberg.
Here you get a glimpse of the vision and you also get a sense that it's possible.
Denn hier bekommst du eine Vorstellung von der Vision Baha'u'llahs und du bekommst einen Einblick, wie es funktionieren kann, wie gemeinsam etwas Schönes geschaffen werden kann. Also sind die Gärten auch ein Symbol für die Botschaft Baha'u'llahs, denn er sagt, die Menschheit ist wie ein Blumenbeet. Wären die Blumen alle gleich, wäre das ein sehr langweiliger Garten. Erst die Vielfalt lässt etwas Schönes daraus erwachsen. Aber die Einheit dieser ganz unterschiedlichen Blumen entsteht nur, weil sich alle aus der gleichen Quelle speisen.
The unity of those flowers comes about because they're all fed from the same source.
Die hängenden Gärten der Bahai. Zu finden sind die in der israelischen Küstenstadt Haifa. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, schon allein wegen ihrer besonderen Gartenarchitektur. Zu beachten aber sind die Öffnungszeiten, wenn Sie dorthin reisen möchten, denn ab einer bestimmten Tageszeit ist es nur noch Mitgliedern der Bahai-Gemeinde erlaubt, den Schrein zu besuchen und dort zu beten. Informationen bekommen Sie da aber auch an den jeweiligen Eingängen. Ja, und von Haifa reisen wir gleich nach Jerusalem und da öffnet die Dormitio-Abtei der Benediktiner ihre Türen für uns. Über die besondere Anlaufstelle für christliche Pilger in Jerusalem sprechen wir gleich hier im Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Ja, ein Besuch im Heiligen Land, der lohnt immer. Für viele Leute ist es eine sehr ergreifende Erfahrung, die Originalschauplätze der biblischen Geschichten einmal persönlich zu sehen und die besondere Atmosphäre dort zu erleben. Das gilt zum Beispiel für die Geburtskirche in Bethlehem oder die Grabeskirche in Jerusalem. Und ja, ein Besuch in Israel ist ja ohne den Abstecher nach Jerusalem eh kaum denkbar. Eine Stadt, die für gleich 3 Weltreligionen als heiliger Ort gilt. Dem Judentum, dem Islam und dem Christentum. Und speziell für christliche Pilger gibt es in Jerusalem eine ganz besondere Anlaufstelle. Die Benediktinerabtei Dormitio auf dem Berg Zion.
Sonntagsmesse in der Dormitio-Abtei. Mit vollem Namen heißt sie Dormitio Beate Maria Virginis. Die dazugehörige Basilika, die heute mit ihrem Glockenturm und der bleigedeckten Kuppel das Gesicht der Jerusalemer Altstadt mitprägt, ist mit ihren knapp über 100 Jahren noch ziemlich jung. Aber sie steht an einem überaus geschichtsträchtigen Ort, in unmittelbarer Nähe zum Abendmahlsaal, an der Stelle, an der Maria, die Mutter Jesu, einst im Kreis der Jünger entschlafen sein soll, auf dem Zionsberg. Aber Vorsicht.
Zion meint das, ist aber nicht der biblische Zion, sondern von dem Ort her sind wir der Südwesthügel Jerusalems, ist dieser christliche Zion, wo vermutlich, und viele Wissenschaftler halten das für sehr seriös, das Urchristentum seinen Ursprung hatte, wo die ersten Christen gelebt haben. Das spricht sehr vieles dafür von der Bebauungsstruktur. Wir haben hier Wohnhäuseranlagen, es ist etwas außerhalb der Altstadt und das spricht dafür, dass eine Minderheit sich wahrscheinlich hier zusammengefunden hat.
Als kleine Minderheit leben auch der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel und seine 20 Mitbrüder, die heute in der Dormitio-Abtei zu Hause sind, hier im Heiligen Land.
2% der Einwohner sind Christen und das verteilt sich auf 50 Konfessionen. Davon nur mal die größten zu nennen, die griechisch-orthodoxe Kirche, autokephales Patriarchat hier, die griechisch-katholische, auch das ist wichtig, die meisten Katholiken sind hier östliche Katholiken, katholische Ostkirchen. Dann gibt es die syrisch-katholischen, die Maroniten, die Lateiner, so werden die römisch-katholischen hier genannt. Es gibt die syrisch-orthodoxen, die armenisch-apostolische Kirche, die Kopten, die Äthiopier.
Ein bunter Mix also aus ganz unterschiedlichen christlichen Konfessionen. Nikodemus Schnabel und seine Mitbrüder sind zuständig für die deutschsprachige katholische Auslandsseelsorge in Jerusalem. Das hat historische Gründe.
Das Kloster wurde gestiftet 1898 von dem deutschen protestantischen Kaiser Wilhelm II. Und daher sind wir sicher eine absolute Ausnahme in der Weltkirche. Ich denke, wir sind die einzige Klostergründung eines protestantischen Herrschers.
Und das kam so. Im Herbst des Jahres 1898 begab sich der preußische Kaiser Wilhelm II. Auf eine Reise ins Heilige Land. Seine Motive waren mannigfaltig. Zum einen wollte er den Sultan im zerbröckelnden Osmanischen Reich unterstützen, zum anderen die Christen vor Ort zumindest symbolisch stärken. So weihte er am Reformationstag die evangelische Erlöserkirche in Jerusalem und legte noch am selben Abend, also am Vorabend zu Allerheiligen, den Grundstein eines katholischen Klosters, der Domitio.
Es war eine sehr bewusste politische Machtdemonstration auch, zu zeigen, ich bin Kaiser der Protestanten, wo er auch Bischof war, und ich aber auch der katholischen Untertanen. Unsere Gründung ist eigentlich sehr, sehr unfromm, weil letztendlich gab es hier das Milizsystem, das heißt, alle Nicht-Muslime unterstanden einer gewissen Schutznation. Und bei den Evangelischen war es so, dass alle Evangelischen unterstanden dem preußischen Kaiser, alle Katholiken Frankreich.
Und so war die Gründung der Abtei Domitio auf dem Zionsberg zu Jerusalem durch Wilhelm II. In erster Linie ein Schlag gegen den Erbfeind Frankreich.
Ein Politikum, um zu zeigen, ich bin als deutscher Kaiser nach Ende des Kulturkampfs nicht nur für meine protestantischen Untertanen, sondern für die katholischen Untertanen auch zuständig. Frankreich hat eine Eingabe in Rom gemacht, hat sich beim Papst beschwert, wie der deutsche Kaiser katholisches Kloster stiften könnte hier im Land. Das sei ein Skandal. Papst hat gesagt, er könne sich schlimmere Skandale vorstellen als die Klostergründung.
Auf die bald die Berufung der Benediktiner nach Jerusalem folgte. Warum ausgerechnet der Benediktiner? Ganz einfach, sagt Bruder Nikodemus.
Weil wir natürlich ein Orden sind, der nicht global organisiert ist. Also Franziskaner, Jesuiten, gäbe es keine Garantie, dass wir deutschsprachig geblieben wären. Nur Wilhelm II. War klar, wenn hier mal Benediktiner aus Beuron kamen, die ersten hier da sind, wird das deutschsprachig bleiben, weil Benediktiner bedeutet ja, man tritt in ein ganz spezielles Kloster ein. Also wir sind ja nicht global. Und da war klar, wenn das einmal hier quasi auf deutschsprachige Schiene gesetzt ist, bleibt das auch. Er hat auch recht behalten, wir sind deutschsprachig bis heute.
Wobei die Mönche heute aus 7 Nationen stammen. Die Domitio ist also kein deutscher, aber ein deutschsprachiger Konvent. In dem der aus dem Bistum Fulda stammende Nikodemus Schnabel seine Profess abgelegt hat und in dem er wohl auch in den nächsten Jahrzehnten bleiben wird. Und das gerne, sagt der Benediktiner.
Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, ein Jahr Leben in Jerusalem ist wie 2 Jahre Leben woanders. Das empfinde ich auch so, es ist sehr intensiv, das Leben hier. Es ist anstrengend auch, weil es gibt natürlich massive Interaktionen.
Schließlich gibt es tagtäglich Begegnungen mit Menschen anderen Glaubens. Und das bedeutet manchmal auch Auseinandersetzungen. Mit orthodoxen und nicht-orthodoxen Juden, mit liberalen und radikalen Muslimen. Und natürlich mit den Christen anderer Konfessionen. Hinzu kommen die ganz alltäglichen Auswirkungen des Nahostkonflikts.
Es gibt hier wenig Alltag, sondern jeder Tag ist ja ein Ausnahmezustand. Das heißt, wenn ich vor die Tür gehe, habe ich kein flaues Gefühl im Magen, sondern eher so die Erwartung, was passiert jetzt wieder. Also das kann wunderbar werden, das kann aber ganz schlimm werden. Und ich kann sagen, ich hatte hier in Jerusalem die schönsten Momente meines Lebens, aber auch die schrecklichsten.
Die hat der Benediktinerbruder Nikodemus Schnabel in Jerusalem erlebt, als Mönch in der Domitio-Abtei. Meine Kollegin Hilde Regenieter hat ihn in seinem Heimatkloster getroffen. Nach Jerusalem, so heißt ein israelischer Spruch, geht man, um zu beten, nach Haifa, um zu arbeiten und nach Tel Aviv, um zu feiern. Die zweitgrößte Stadt Israels ist so ganz anders als der Rest des Landes. Sie hat keine 5000 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Nein, Tel Aviv ist jung, laut und ausgelassen. Ina Rotscheid beginnt ihr Stadtporträt mit einem kulinarischen Geheimtipp.
Bei Abu Lafia herrscht Andrang. Seine Theke biegt sich unter den fein säuberlich gestapelten Sesamringen, Pitafladen und Honigkeksen. Es riecht nach frisch gebackenem Brot und Thymianpulver.
Das kommt von Mehl mit Wasser und dann kommt das Olivenöl, das gibt diese Farbe, und Sesam. Das ist sehr lecker.
In Jaffo im Süden von Tel Aviv ist der Bäcker eine Institution. Seit über 120 Jahren hat die arabische Familie Abu Lafia dort schon ihr Geschäft. Und die Jüdin Yehudit Livnat kennt sie noch aus ihrer Kindheit. Sie ist in den 50er Jahren dort aufgewachsen, in Jaffo, dem arabischen Teil Tel Avivs und einer der ältesten Häfen der Welt. Sie liebt diesen Ort mit seinen engen, verwinkelten Gassen.
Das war Paradies für uns. Barfuß, nach Schule, gehen auf den Sanden, sich verstecken. Und weißt du, wenn du hast die Dünen, also rollst du dich drunter. Fantastisch.
Hier in Jaffo fing alles an. Ägypter, Römer, Kreuzfahrer und türkische Sultane haben in den letzten 5000 Jahren um diese Stadt gekämpft. Jona wurde hier nach biblischer Überlieferung vom Wal verschluckt und sogar Napoleon war zu Besuch. Und als Ende des 19. Jahrhunderts in Europa die Juden zunehmend verfolgt wurden, kamen auch sie und ließen sich nieder, bis die Stadt irgendwann aus allen Nähten platzte.
Ich kann mich noch erinnern von den Ruinen und den spooky, dirty streets. Also Jaffa war nie eine saubere, reine Stadt. Und deshalb ist in die Schrift geschrieben, dass das ist die Stadt, wo die Ratten haben weggejagt, die Katzen.
Und darum haben die Juden Jaffa verlassen. Neve Zedek hieß die erste Siedlung vor den Toren Jaffos, übersetzt die Oase der Gerechtigkeit. Und am 11. April 1909 wurde es offiziell. 66 Familien gründeten ein paar hundert Meter weiter in den Sanddünen eine Stadt mit einer Handvoll Muscheln.
Durch die Muscheln hat man auf diesen Muscheln die Nummer geschrieben von diesem Gelände. Es waren 66 verschiedenen Geländen und so hat man seine Gelände bekommen, weil es waren bessere Plätze und schlechte und deswegen gab es eine Lotterie.
Erklärt die Stadtführerin Schlomit Gruß. Als Namen für die Siedlung wählten sie Tel Aviv, das heißt auf Deutsch Frühlingshügel. Tel Aviv ist aber auch der hebräische Titel von Theodor Herzls Roman Altneuland. Dem Vordenker des Zionismus schwebte eine rein jüdische Stadt vor und das wurde Tel Aviv auch. Heute spielt Religion dort allerdings eine untergeordnete Rolle, sagt der junge Tel Aviver Doron.
Das ist hier wie in einer Blase. Tel Aviv ist nicht orthodox. Hier geht es nicht so sehr um Religion und Politik. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir gehen zum Strand und feiern Partys. Hier wird gelebt.
In Tel Aviv feiern israelische und arabische Schwule gemeinsame Paraden. Chinesen verkaufen am Schabbat Schweinefleisch und die Shopping-Malls, Designerläden und angesagten Clubs sind die Pilgerstätten der Menschen. In Jerusalem beäugen die Orthodoxen misstrauisch den Sündenpfuhl am Mittelmeer. Weniger als eine Autostunde entfernt ist die heilige Stadt und doch scheint sie weiter weg von Tel Aviv als der Mond.
Jerusalem ist historisch. Du gräbst ein paar Meter und findest 5000 Jahre alte Geschichte. Jeder Stein ist dort überladen mit Geschichte. Da werden sich die Menschen auch noch die nächsten 10.000 Jahre drum streiten. Das ist hier so weit weg für uns. Ich und viele andere in Tel Aviv können uns nicht vorstellen, dort zu leben.
Das freie, das wilde Tel Aviv. Ina Rotscheid über die Geschichte der quirligen Stadt am Mittelmeer. Es ist Zeit für mich, um mich von Ihnen zu verabschieden. Schön, dass Sie heute mit mir in den Nahen Osten gereist sind, in ein Gebiet, das von vielen Zeugnissen frühchristlichen Wirkens geprägt ist und das durch seine einzigartigen kulturellen Schätze überzeugt. Mein Name ist Theresa Mayer.